Wir haben auswärts im Bernabeu gewonnen, das schaffen nicht so viele. Und glaube ich, nach der Zeit, 9 Spiele am Stück, haben wir gegen Real nicht mehr gewonnen. Jetzt gewinnst du das erste Spiel auswärts.
Zum ersten Mal seit 25 Jahren hat der FC Bayern auswärts bei Real Madrid gewonnen. Und das vor allem dank Bayerns Schlussmann, der einen absoluten Glanzabend erwischte. Ist dieser Manuel Neuer einfach zu gut, um Schluss zu machen? Und wie gefährlich kann Real für die Münchner im Rückspiel noch werden? All das besprechen wir jetzt in einer neuen Folge die Bayernwoche zusammen mit unserem Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Hallo Kumbi.
Hallo Madeleine, hallo da draußen.
Kumbi, wie geht's dir? Wie war deine Reise in Madrid?
Die Reise war wieder knackig, war aber angenehm. Das Wetter in Madrid war schlechter als erwartet. In München war es teilweise besser, habe ich gehört, wenn ich mit Menschen hier in der bayerischen Landeshauptstadt telefoniert habe. Aber der Höhepunkt war natürlich das Spiel und man kann den Bayern nur gratulieren, man kann Vincent Kompany nur gratulieren. Das war wirklich ein toller Triumph.
Bevor wir nochmal genauer in die Analyse gehen, wir müssen auch über ein paar Sachen sprechen, die vor dem Spiel passiert sind. Einige schöne Szenen, also unter anderem der Fanmarsch, einfach viele Anhänger des FC Bayern, die nach Madrid gereist sind. Da gab es ja auch schon Videos, die hatten wir auch bei Sport1 gezeigt, im Flugzeug. Ein ganzes Flugzeug voll mit Bayern-Fans, die da ordentlichen Bierdurst hatten auf jeden Fall.
Und, ja, war nicht nur der einzige Flieger, da waren ja mehrere unterwegs.
Ja, also schöne Szenen auf jeden Fall, aber es gab auch unschöne Szenen. Und deswegen starten wir nicht mit der Analyse, sondern mit einer anderen Rubrik.
Der Ärger der Woche.
Ja, es kam wieder mal auswärts zu unschönen Szenen zwischen den Bayern-Fans und der spanischen Polizei. Der FC Bayern beklagt völlig überzogene Übergriffe der spanischen Polizei. Das hat eben unter anderem auch Jan-Christian Dresen gesagt. Was ist passiert?
Ja, kann ich aus erster Hand berichten, weil ich war dabei. Wir Reporter durften uns vor dem Fanmarsch platzieren und es gab vorher aber schon ein bisschen Ärger. Es gab ein Sicherheitstreffen gibt es dann immer zwischen Polizei und Verein und Fans und so weiter. Und der Sicherheitschef der spanischen Polizei kam da in voller Montur und hat dann schon gleich klargemacht, also er ist bereit, ja, hart durchzugreifen. Mhm. Und dann stand es schon auf der Kippe, ob dieser Fanmarsch überhaupt zustande kommen kann. Und dann ging es los und es war mal wieder so eine echt bedrückende Stimmung, jetzt nicht aufgrund der Bayern-Fans, sondern aufgrund der Polizei. Also gerade in Spanien, ich habe jetzt schon einige Fanmarsche, Märsche miterlebt und die Polizei tritt da schon sehr martialisch auf, sehr offensiv und mit den Pferden und so weiter. Das ist schon teilweise eine gruselige Stimmung. Ich kann aber berichten, die Bayern-Fans haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, waren wirklich top und brav in Anführungszeichen. Und Verwirrung gab es dann erst beim Einlass, weil der Einlass war auch für die normalen Fans und auch für uns Reporter war der einfach schlecht organisiert. Mhm. Aber auch das kennt man aus Spanien. Und ich habe mich danach mit vielen Bayern-Fans unterhalten, die wirklich an vorderster Front dabei waren. Die haben gesagt, naja, passt schon, haben wir alles schon anders erlebt. Also da gab es auch schon Hundeeinsätze und so weiter, gerade in Madrid. Es ist natürlich ärgerlich, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie es schon mal war.
Mhm. Also es kursieren ja Videos im Internet, wo man ja dann eben auch gesehen hat, also so wirkt es zumindest, dass dann die spanische Polizei ja teilweise schon willkürlich da mit Schlagstöcken dann auf die Fans der Münchner losgegangen ist, auf die teilweise eingeschlagen hat. Verwunderlich, gerade weil ja, du hast den Fanmarsch angesprochen, der ja total friedlich abgelaufen ist. Also es gab ja eigentlich gar keinen Aufhänger, wo man sagen kann, okay, der Fanmarsch, der ist schon so eskaliert oder war schon so unruhig, dass man jetzt eben dann kurz vor Einlass da nochmal auf Hab-Acht-Stellung sein muss. Nein, dem war ja eigentlich nicht so.
Ja, so ein Fanmarsch führt ja dafür, dass viele Fans gleichzeitig am Stadion ankommen. Aber das muss ein Stadion aushalten, das muss die Organisation aushalten, dass man da den Einlass gut regelt. Dann hat es natürlich auch noch geregnet und zwar wie aus Eimern, da stand dann das Wasser auf der Straße. Aber es ist, ja, wie soll ich jetzt sagen? Also eine Anekdote, und dann können wir das Thema auch beiseite schieben. Mhm. Eine Anekdote, ich war mit einem blauen, taubenblauen Hemd unterwegs. Ich hatte meinen Rucksack auf, ich hatte meinen Presseausweis in der Hand. Hinten an meinem Rucksack war auch ein Schildchen Media. Also ich war sofort zu erkennen als jemand, der weder Fan ist noch sonst was und einfach nur Bericht erstattet. Und ich gehe auf einen Polizisten zu und mache schon so einen kleinen Bogen. Und der zog dann mit Blick auf mich gerichtet seinen Knüppel so 20 Zentimeter aus der Weste raus. Mhm. So nach dem Motto, ich wäre jetzt zu allem bereit, wo ich mir dachte, was soll das? Mhm. Und wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre ein Fan und würde so komisch behandelt werden und so provoziert werden, dann würde das bei mir auch ein schlechtes Gefühl auslösen. Ja. Also da hat die spanische Polizei einfach einen anderen Ansatz. Also einen Ansatz, den man kritisieren muss.
Ja, ja, und vor allem dann nach dem, was auch schon in Paris passiert ist, vor Jahren auch schon mal in Madrid, ja. Das hast du gerade anklingen lassen. Ja, es ist einfach, es ist etwas, ja, was unbedingt in den Griff bekommen, also was man im Griff kriegen muss, aber ja, man weiß nicht wie, gerade dass es immer wieder auswärts passiert.
Ja, es ist ja traurig, dass ich und dass auch viele Fans sagen, naja, diesmal war es gar nicht so schlimm, das hatten wir schon schlimmer. Also
das, naja, aber das sollte ja kein Maßstab sein.
Genau, das ist ja traurig, dass ja, die Maßstäbe mittlerweile so sind.
Ja, aber trotzdem im Stadion dann, und jetzt lass uns gerne ein bisschen über das Spiel dann gleich sprechen, wiederum schöne Szenen, ein Auswärtsblock, der fast lauter war als das ganze Bernabeu, und deswegen gehen wir rein ins Spiel.
Die Analyse des Spiels.
Ja, also erstmal vorab, was für ein Spiel. Ich glaube, egal ob man Bayern-Anhänger ist oder nicht, das war, dafür guckt man Champions League, das war wirklich Champions League at its best. Wahnsinn, was da alles drin war. Und deswegen würde ich auch sagen, lass es uns auch ein bisschen aufsplitten und erstmal nur auf die erste Halbzeit schauen. Wie hat dir der Auftritt der Bayern gefallen bis zum 1:0 dann von Luis Diaz in der 41.
Also zum ersten Mal war ich im Bernabeu mit den Bayern. Und ich war jetzt zum vierten Mal mit den Bayern im Bernabeu, aber zum ersten Mal hatte man den Eindruck, Real hat Angst, Real hat Respekt. Und das sind nicht so abgebrühte Leute wie Kroos und Modric auf dem Platz, sondern da geht ein bisschen die Angst um bei den Madrilenen. Das war der erste Punkt, der mich überrascht hat. Der zweite Punkt, die Bayern waren dominant.
Ja.
Und haben das dann auch noch umgesetzt und umgemünzt in Tore. Sie hätten ja noch mehr Tore schießen können. Man denke nur an Upamecano, der Innenverteidiger ist. Jeder andere hätte den wahrscheinlich reingemacht. Da müssen sich die Bayern ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht mehr Tore geschossen haben. Aber ja, in der ersten Halbzeit habe ich mir große Sorgen gemacht um Harry Kane, weil der hatte, glaube ich, 4 oder 5 weite Bälle hintereinander zum Gegner gebracht. Das sah nicht so gut aus, aber insgesamt war das eine ganz tolle Mannschaftsleistung. Und die Stimmung hat gepasst von den Rängen. Das Bernabeu war laut, aber die Mannschaft von Real Madrid hat ja wenig Kredit bei den Zuschauern. Also die sind sehr schnell sehr unzufrieden. Die kann man dann wieder anzünden mit 2 guten Aktionen. Mhm. Aber die Bayern-Fans hatten da teilweise schon, obwohl sie deutlich weniger waren, mehr Lautstärke gebracht.
Ja, ich meine, die Real-Fans sind ja, wie du gerade schon sagst, schon eher welche, die dann auch immer, wenn es gute Aktionen gibt auf der eigenen Seite, wenn es Tore gibt und so, dann werden sie laut. Das sind jetzt keine Fans, die jetzt wirklich 90 Minuten durchpeitschen und durchgrölen. Trotzdem war es aber bemerkenswert, gerade dann auch in der zweiten Hälfte, als dann eben auch das 2:0 relativ schnell gefallen ist, hat man dann schon gemerkt so, oh, also, dass die Bayern uns jetzt doch so überrollen, damit haben sie auch nicht gerechnet. Erste Halbzeit, ja, müssen wir nicht drüber sprechen, es hätte auf jeden Fall schon 2:0, wenn nicht sogar 3:0, also einmal Upamecano, Serge Gnabry hatte ja dann auch nochmal diese Riesenchance. Ich glaube, da war er selbst aber auch überrascht, dass teilweise dann auch so viele Lücken und Fehlerchen in der Abwehr der Madrilenen passiert sind. Aber ja, ich würde sagen, erste Halbzeit kann man auf jeden Fall als dominant und genauso, wie man im Bernabeu auftreten soll, wenn man sie schlagen möchte. Zweite Halbzeit, nicht mal 30 Sekunden, dann war Harry Kane schon da. Da war davor Pavlovic ja wirklich super aufmerksam. Der, muss ich sagen, mir in der ersten Halbzeit auch nicht so gut gefallen hat. Da hat er sich selbst aber auch schon in die Kritik genommen in der Mixzone, dass er ja schon meinte, er hätte da ein paar Fehlpässe gehabt, die ihm wirklich gar nicht gefallen haben. Da hat man so ein bisschen bei ihm gemerkt, klar, er ist auch erst 21, aber dass das einfach ein Spiel ist, was wirklich eine absolute Last mit sich bringt und was dann natürlich bei einem 21-Jährigen auch spielerisch spürbar ist.
Ja, die Atmosphäre im Bernabeu ist schon eine besondere. Es gab im Vorfeld ja so ein bisschen Diskussionen, Dach auf oder Dach zu. Mhm. Real Madrid entscheidet sich ja eigentlich immer dafür, das Dach zu schließen. Bei der UEFA muss man dann eine Sondergenehmigung einholen, die aber immer erteilt wird. Das hat dazu geführt, dass es vor dem Spiel extrem laut war. Also gerade wenn Real dann seine Hymne spielt und wenn dann die Show abgeht, ja, und so.
Das ist schon ein Gänsehautmoment.
Ja, aber dann, wenn das Publikum halt nicht da ist, dann ist es da halt auch nicht laut. Und letzten Endes war es im Bernabeu dann teilweise wie in einer Turnhalle. Also dieser Effekt der Lautstärke, der hat da nicht gegriffen. Und ich persönlich, ich mag ehrlicherweise keine Stadien mit Überdachung. Also ich habe das in Atlanta erlebt. Das bringt einfach nicht die Stimmung. Für mich muss ein Stadion offen sein. Und du weißt ja sicherlich, warum die Allianz Arena oben kein verschließbares Dach hat, warum es offen ist.
Nee.
Damit der liebe Gott,
kläre uns auf, damit der liebe Gott beim Gott, Fußball auch noch zuschauen
genau,
kann.
Genau, damit der liebe Gott seiner Lieblingsmannschaft beim Fußballspielen zuschauen
macht
kann.
Macht natürlich Sinn.
Ist zwar ein geklauter Spruch, aber ist ein guter Spruch.
Auf jeden Fall. Weil du Harry Kane gerade angesprochen hast. Ja, erste Halbzeit hat man gemerkt, auch seine langen Bälle und so, die haben dann nicht unbedingt immer den Schlussmann getroffen oder gefunden. Dafür aber in der zweiten Halbzeit viel besser. Da war er dann auch zusammen mit Pavlovic hellwach, was ich gerade angesprochen habe. Und das, finde ich, zeichnet ihn ja einfach auch aus, dass er eben nicht bei 100% sein muss, sondern auch ein Harry Kane bei, lass mich lügen, 70-80%, würde ich jetzt mal behaupten, war er. Aber einfach auch dann ein Schuss, ein Tor.
Ja, ein Schuss, ein Tor, die Bayern.
Ja.
Ja, also dafür ist er ja eingekauft worden.
Ja.
Also ich habe im Nachgang so ein bisschen die erste Halbzeit kritisiert und dann jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, hat dann eben genau dieses Argument gebracht. Er ist ja ein Stürmer, er ist ja dafür eingekauft worden. Und klar, wenn du nicht viele Chancen bekommst oder wenn du dich so ein bisschen durchschleppen musst und trotzdem hast du dann die Kraft, so einen Treffer zu machen, dann ist das natürlich schon mal eine Qualität für sich. In der zweiten Halbzeit war auch dann Mike Lodise deutlich besser. Also der war in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Probleme bekommen, weil die Gegner natürlich auch aggressiver ihm gegenüber waren. Dann hat er mal einen Pass dem Serge Gnabry so auf Kniehöhe hingeschnalzt und hat dann auch gleich einen Anschiss bekommen von Joshua Kimmich. Aber die zweite Halbzeit war natürlich extra fein. Da war er quirlig, da war er aktiv, da war er clever.
Also der hat ja Carreras da schwindlig gespielt. Gibt ja immer wieder auch Schnipsel auf Instagram, wo man sich diese Schmuckstücke dann auch nochmal angucken kann. Das war schon absoluter Wahnsinn und man hat auch gemerkt, dem macht das halt auch Spaß, ne? Da jetzt eben Carrera auch einfach mal ein bisschen blass aussehen zu lassen und
er ist ein Lustfußballer, das hat man dann gemerkt und auf großer Bühne macht es ihm natürlich nochmal mehr Spaß, aber insgesamt war das eine geschlossene Mannschaftsleistung, kann man eigentlich gar nicht anders sagen.
Ich streue hier schon mal die erste User-Frage ein, denn wir haben ja
auch Instagram.
Genau, ich habe ja die Meinungen bzw. Fragen von unseren Usern hier mit reingenommen und streue die jetzt einfach immer mal wieder, sofern sie dann auch passen. In dem Fall hat einer gefragt, ist denn Olise der beste Rechtsaußen? Der beste Mann rechts außen?
Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe mich von dieser ersten Halbzeit und diesem Pass auf Serge Gnabry ein bisschen zu sehr leiten lassen. Ich habe ihm eine zu schlechte Note gegeben in der Einzelkritik. ist er der beste rechts außen? Mir fallen jetzt ehrlicherweise keine ein, kann man schon so sagen, zumindest der Formstärkste.
Ja, mal klar, kann man natürlich drüber diskutieren.
Ja, aber er ist der Formstärkste derzeit und er ist derjenige, der dem Spiel am meisten den Stempel aufdrückt und für die Bayern besonders wichtig ist. Also, und der ja wahnsinnig vielseitig ist und der, wenn man auch den Experten zuhört, wie Thierry Henry, die oder auch Oliver Glasner, die dann sagen, da ist noch viel mehr drin, weil er Fußball mit dem Gehirn sieht und antizipiert, was kann passieren, welche Möglichkeiten gibt es. Das ist eigentlich eine Fähigkeit, die Schachspieler haben, mehrere Optionen durchzudenken und er macht es eben mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Lockerheit und man sieht ja auch dann bei der Platzbegehung, wenn man das bei ihm so nennen kann, der geht aus der Kabine auf den Platz noch in Straßenschuhen.
Schlappen.
Und geht 1,5 Meter aufs Feld, reibt so seine Fußsohle ein bisschen drauf und geht wieder. Der musste nicht am Mittelpunkt stehen und hat sich dann hier so angeschaut, wo bin ich hier eigentlich, sondern einfach nur, Rasen passt, kann ich wieder reingehen. Also das zeugt schon von großer Lässigkeit, von dieser Selbstverständlichkeit auch.
Wenn wir weiter auf die zweite Hälfte schauen, lass uns dann auch gerne mal über diese eine Szene, ja, man kann schon fast Blackout nennen, von Dayo Upamecano sprechen. 2-0 Bayern. Man hatte das Gefühl, dass sie dann kurz eben so ein bisschen, was irgendwo auch verständlich ist, um sich vielleicht auch einfach die Kräfte aufzuteilen. Allerdings musst du im Kopf, egal ob es 2-0 oder 3-0 steht, du musst gegen Real Madrid immer hellwach bleiben. Und da hatte man eben so einmal ein kurzes Gefühl, nicht nur bei Dayo Upamecano, aber auch bei allen. Immer wenn Neuer dann zum Beispiel den Ball hatte, vor dem 2-0 haben sich alle angeboten, alle waren gierig. Und bei diesem 2-0 hast du gemerkt, dass alle so einen kleinen Schritt zurückfahren. Und dann eben dieses Blackout, dieser Patzer von Dayo Upamecano, der Gott sei Dank aber nicht bestraft wurde, weil, dann kommen wir auch gleich noch auf Manuel Neuer zu sprechen, er wirklich einen sowas von absoluten Glanzabend erwischt hat. Dann natürlich aber auch seine Erfahrung das ausmacht, dass er eben weiß, okay, Vinny Junior kommt auf ihn zu, gegen dieses 1-gegen-1, was Manuel Neuer einfach so gut kann, kommt raus und drängt ihn ja dann so auf die rechte Seite, dass der Winkel dann für ihn einfach viel zu spitz wurde und er dann zwar abschließen konnte, aber dementsprechend ja nur das Außennetz dann getroffen hat. Trotzdem, Upamecano, sowas darf dir in diesen großen Spielen natürlich nicht passieren. Auch wenn bis dahin, das will ich auch mal kurz betont haben, sein Abend natürlich top war. Und er es auch geschafft hat, immer wieder Vinny Junior und auch Mbappé zu überlaufen mit seiner Schnelligkeit. Aber trotzdem, das sind diese kleinen Fehlerchen, die ihm immer mal wieder, wenn auch seltener, passieren in den großen Spielen.
Ja, das war wieder so ein Upa-Moment.
Ja.
Ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch wie du, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil er war eindeutig bei mir auf dem Weg zur Note 1. Und dann diese Kopfballszene und auch beim Gegentor war er nicht ganz auf der Höhe. Er hat dann letzten Endes von mir eine 2,5 bekommen. Der Kicker hat ihm eine 4,5 gegeben. Da wäre ich auch fast vom Stuhl gefallen, liebe Kollegen.
Finde ich auch total
aus
überzogen.
Nürnberg. Ja. Das ist ein bisschen überzogen. Der war eindeutig auf Note 1 unterwegs. Vor allem, was der bei Vinicius abgefangen hat, wenn der mal an Josip Stanisic vorbeigekommen ist. Absolute Meisterklasse. Aber es war wieder so ein Schlüsselmoment. Okay, dieser Kopfball zu kurz etc.
Ja.
Aber Mund abwischen, weiter geht's. Dayo Upamecano, der kriegt jetzt von mir keine mit, sondern das kann passieren, weil es ist ja auch im Kopf anstrengend, so ein Spiel gegen Real Madrid.
Mhm.
Da kann das schon mal passieren und wenn nichts Böses draus resultiert, dann können wir jetzt mal drüber hinwegsehen.
Ja, ich will auch seine Leistung da gar nicht zu schlecht reden, aber ja, wenn du gegen Real spielst, dann dürfen dir einfach keine Fehler unterlaufen, weil da ist eine Mannschaft, die bestraft dich für jedes Fehlerchen oder dann auch eben für jeden Fehler. In dem Fall war es schon ein größerer Fehler. Und dann am Ende muss man sagen, das Tor von Mbappé, da hat man eigentlich nur drauf gewartet. Manuel Neuer war zwar noch dran, aber irgendwann konnte er den auch nicht aufhalten. Und man muss auch sagen, das ist dann auch nichts, was den Bayern verschuldet war, sondern Trent Alexander-Arnold, der da dann auf der rechten Seite den Pass so super und präzise quer in den Strafraum reinschießt. Und dann ist ja klar, Mbappé, der hatte so viel Wut gegen Manuel Neuer, glaube ich. Irgendwann musste er rein.
Ja, das Ganze passierte ja relativ schnell nach den Wechseln, die Vincent Kompany vorgenommen hat.
Ja.
Mit Davis und Musiala vielleicht hat da noch ein bisschen die Ordnung nicht gestimmt. Die Tatsache, dass ein Torwart Man of the Match ist, zeigt ja, dass er was zu tun bekommen hat.
Ja.
Und er selber hat ja gesagt, Manuel Neuer, das ist dann normal, dafür bin ich ja da. Und so sehe ich es auch. Und das macht die Bayern derzeit so stark, dass wenn einer mal ein Fehlerchen passiert, dann ist eben der Nächste da. Und in dem Falle war es eben der Torhüter.
Ja, über Manuel wollen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Deswegen muss
Wirklich?
Ich dich da ein bisschen bremsen, weil es ja auch
notwendig?
Eine eigene Kategorie ist. Und würde sagen, dass wir einfach das Spiel davor einmal abschließen. Und lass uns gerne auch über die Schiedsrichterleistung sprechen von Michael Oliver. Wie hat sie dir gefallen? Ich finde, es gab zwei brenzliche Szenen. Einmal mit Tah gegen Mbappé, wo er da ja schon mit der offenen Sohle hinten ins untere Schienbein oder in die untere Wade rein ist. So. Und dann einmal die Szene mit Michael Olise. Die Szene mit Tah, gelb, völlig okay oder
da
hätte er auch vom Platz fliegen können?
Ja, da hat er viel Glück.
Ja.
Da hat er viel Glück gehabt. Ich würde jetzt sagen, dunkelgelb geht durch mit Ermahnung, aber es ist keine Fehlentscheidung, da gelb zu geben.
Ja. Dann
also rot möglich, gelb keine Fehlentscheidung.
Ja, finde ich auch.
Ermessenssache.
Ich finde auch, dass Tada mit Gelb auf jeden Fall gut und glücklich davongekommen ist und sich
das ist so eine Szene,
nicht hätte beschweren können.
Das ist so eine Szene, wenn du als Verteidiger vorher dir ein paar kleine Fouls gönnst, dann und dann sowas ablieferst, dann kriegst du Rot. Aber wenn du vorher seriös einen fairen Innenverteidiger abgegeben hast und es kommt zu so einer Szene, dann glaube ich, drückt ein Schiedsrichter auch mal ein Auge zu.
Dann die Szene mit Ulisse.
Elfmeter.
Es war
Elfmeter. Mein Urteil lautet Elfmeter. Also für mich ist das ein Elfmeter.
Ich glaube, ich muss sie auch gar nicht mehr erklären. Viele haben sie, oder ich hoffe, fast alle haben sie gesehen, weil allein dieses Spiel war ja schon so sehenswert. Ja, wenn du siehst, wie Michael Oliver gepfiffen hat, kann ich es irgendwo verstehen, wenn man sagt, okay, man will die Schiedsrichterleistung, worüber wir ja immer wieder sprechen, muss man das große Ganze sehen, muss man eben seine Linie sehen, die ja schon ein bisschen lockerer war, wie er gepfiffen hat, oder guckst du dir nur diese Szene an? Wenn ich mir nur diese Szene angucke, würde ich auch sagen, auf jeden Fall Elfmeter, weil am Ende du siehst, wie Michael Ulisse den Ball mit der Brust annehmen möchte und es wäre eine so klare Torchance gewesen. Michael Ulisse fliegt da nicht freiwillig einfach auf den Boden. So, der lässt sich nicht freiwillig einfach fallen.
Ja, ist halt schön
und
umgerumpelt
es war
worden.
Der Kontakt oben und es war auch noch der Kontakt unten bei den Beinen. Von daher, also da hat man andere Szenen schon mal gesehen. Das war, da war, wäre es ein Elfmeter oder war es dann eben ein klarer Elfmeter. Von daher.
Ja, 8 von 10 Schiedsrichtern hätten es gepfiffen.
Ja.
Aber auch wieder so eine Ermessenssache. Also. Wenn ich jetzt des Teufels Advokat spiele und umgekehrt argumentiere, dann sage ich internationale Härte.
Alles in allem kann man aber sagen, die Bayern können froh und glücklich sein mit einem 2-1.
Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wenn sie gewinnen oder unentschieden spielen, dann haben sie allerbeste Chancen. Also im Rückspiel sind sie für mich absolute Favoriten. Jetzt aber auf der anderen Seite hört man natürlich auch im Hintergrund, dass das Ergebnis ein bisschen gefährlich ist. Ich habe mich mit einem Ex-Profi unterhalten, der dabei war, der gesagt hat, naja, die hätten halt ihre Madrilenen hinten raus killen müssen, typische Fußballersprache. So hast du sie ein bisschen am Leben gelassen und das kann natürlich im Rückspiel nochmal gefährlich werden, wenn du früh ein Gegentor kassierst, dann steht es 2-2 insgesamt, dann kann das nochmal gefährlich werden, aber der Umgang von Vincent Kompany mit dieser Kritik, ist er ist auch auf der Pressekonferenz mehrmals darauf angesprochen worden, ob er sich nicht ärgert, dass man kein drittes Tor gemacht hat und ob er sich nicht ärgert, dass man nicht zu Null spielen konnte.
Ja, die Frage war, ob man die Madrilenen so ein bisschen am Leben gehalten hat quasi. Ja. Wir können auch gerne mal reinhören, was er auf der Pressekonferenz dazu gesagt hat.
Genau, wir hören mal rein, was der Trainer sagt, dann sage ich was dazu.
Gerne.
Nein. Wir sind wirklich glücklich mit dem Ergebnis. Es ist ein Sieg und jeder Sieg im Bernabeu in Madrid ist ein wichtiges Ergebnis. Es ist etwas, auf dem wir aufbauen können. Und das nächste Spiel bestreiten wir zu Hause. Wir haben großen Respekt vor der Qualität von Real Madrid. Man hat ja gesehen, und das ist auch normal, dass ihre Spieler ein paar Chancen kreiert haben. Sie waren zeitweise extrem gefährlich. Das Wichtige ist aber, dass wir auch gefährlich waren und es geblieben sind. Die Idee für das nächste Spiel zu Hause ist, dass wir das Spiel auch gewinnen wollen. Ich habe das schon jetzt häufiger gesagt. Unsere Mannschaft hat sich in dieser Saison das Recht verdient, immer wieder auf den Sieg zu gehen, so wie die Mannschaft diese Saison gespielt hat. Also werden wir das auch nächste Woche versuchen.
Da hat Vincent Kompany wieder seine ganze seriöse psychologische Kraft gezeigt. Also ich hätte es für einen kommunikativen Fehler gehalten. Schönen Gruß an den Bundestrainer oder Thomas Tuchel, nach so einem Spiel anzufangen, da als Trainer das Haar in der Suppe zu suchen. Das Haar in der Suppe müssen Experten suchen, das müssen Journalisten suchen.
Die Spieler dürfen es auch suchen, das hat Manuel Neuer getan.
Genau, die Spieler dürfen es suchen und man darf es hinter den Kulissen suchen. Aber ein Trainer als der wichtige Baustein sollte da in der Öffentlichkeit sich zurückhalten. Also Vincent Kompany wird es sicherlich angesprochen haben, weil die Bayern haben natürlich zwei Schwächen. Das eine ist, sie können kaum noch zu Null spielen irgendwie, gerade gegen gute Mannschaften. Und sie haben eine Schwäche bei Standardsituationen. Und die beiden Dinge wird Vincent Kompany ansprechen. Aber zu gegebener Zeit. Mhm. Und eben nicht auf einer Pressekonferenz, wenn alle gerade euphorisiert sind, wenn in der Kabine gerade gejubelt wird, wenn die alle mit nacktem Oberkörper rumlaufen und sich abklatschen, dann ist es ein Moment, wo der Trainer meines Erachtens felsenfest hinter seiner Mannschaft stehen muss und einen Sieg auch mal genießen darf und seinen Spielern zugestehen muss, dass sie den Sieg genießen und dann nicht sofort wieder mit der Kritik ankommen. Am nächsten Morgen, ja, beim nächsten Training, beim nächsten Auslaufen, kann er sagen, Freunde, die magische Nacht ist vorbei, die Analyse geht jetzt los und zwar hat mir nicht gefallen, dass ihr das und das und das gemacht habt. Aber mit zeitlichem Abstand ist das, glaube ich, immer gesünder, als wenn man öffentlich anfängt, rumzumäkeln nach so einem Sieg. Und der Sieg hatte ja eine gewisse Bedeutung. Also es waren viele Freunde und Familienmitglieder der Spieler dabei. Mhm. Da sieht man schon mal, wie wichtig dieses Spiel allen Beteiligten war. Und man hat gewonnen, zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder im Bernabeu. Also es war eine historische Nacht, kann man fast schon sagen. Und das hätte Vincent Kompany mit so Erbsenzählerei kaputt gemacht, glaube ich. Also gut, dass es nicht gemacht hat.
Ja, und wie lange im Voraus ja auch schon medial über dieses Spiel gesprochen wurde. Florentin Perez war es, glaube ich, der das Spiel den europäischen Klassiko genannt hat. Ja. Also ist natürlich eine gewisse Prestige da mit dabei. Wenn du sagst, Vincent Kompany spricht jetzt dann eben Tage später Punkte an, die besser gemacht werden müssen. Welche Punkte sind das, die Bayern auf jeden Fall im Rückspiel beachten müssen?
Ja, ich glaube, also diese Konzentrationspausen, diese kreative Pausen, die sie sich gegönnt haben, das mag verständlich sein, weil es eben psychisch und physisch anstrengend ist, so ein Spiel. Aber da wird er darauf drängen, dass das minimiert wird. Und er wird darauf drängen, dass man bei Standards, jetzt hat es gegen Real nicht aus einem Standard, ist es nicht aus dem Standard heraus passiert, aber wir hatten genügend Situationen schon, dass die Bayern bei Standards ihre Probleme hatten, Union, Freiburg etc. Darauf wird er drängen und er wird darauf drängen, dass sie sich nicht so sicher fühlen.
Ja.
Ganz klar, also die Stimmung war schon sehr gut, aber sie war temperiert und was auch gut war, es hat sich keiner von den Bayern irgendwie hinreißen lassen, da den großen Triumphator zu spielen, den Real-Fans irgendwie die lange Nase zu zeigen, sondern das war wirklich Gentleman-like, wie man da gefeiert hat zum Schluss.
Ich glaube auch, dass Chancenverwertung nochmal ein wichtiger Punkt sein wird. Einfach die Chancen, die du hast, die musst du nutzen, die kriegst du nicht so oft gegen Real. Dann toi toi toi, keine Verletzten bis nächste Woche. Da ist ja auch noch ein Bundesligaspiel dazwischen. Da wird aber Vincent Kompany sicherlich wissen, dass er die wichtigen Protagonisten auch schonen wird. Dann hast du einen Harry Kane hoffentlich dann doch bei 100% oder zumindest 90-100. Von daher, die Chancen stehen gut, aber gegen Real Madrid ist einfach alles möglich und es ist. Da muss ich leider auf die Euphoriebremse drücken, es ist nur ein 2-1 gegen Real Madrid. Das ist einfach, und da finde ich, hat Kompany schon recht, es ist eigentlich alles fast bei Null.
Ja, aber es ist im Vergleich zu all den anderen Duellen in der Vergangenheit, ist es natürlich eine Ausgangslage, die noch nie besser war.
Ja.
Also normalerweise sind die Bayern immer mit einem knappen Sieg oder einem Unentschieden oder gar einer Niederlage im Rücken aus dem Heimspiel nach Madrid geflogen und mussten da alles aus den Schläuchen rausholen und dann hat es nicht geklappt. Und jetzt hat man die umgekehrte Rolle. Man hat knapp gewonnen im Bernabeu und das ist schon, es ist mehr als die halbe Miete. Ich habe Max Eberl gefragt, zu wie viel Prozent die Bayern im Halbfinale stehen. Er wollte sich nicht festlegen. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, 50-50 ist es ja jetzt nicht mehr. Und dabei bleibe ich. Also die Bayern sind eindeutig in der Vorhand, weil Heimspiel, weil 2-1 vorne. Madrid ist Madrid, Real ist Real, aber also den wichtigen Anstieg auf diesem Mount Everest, den hat man schon mal geschafft und jetzt kommt die Kür.
Ja, also klar, das Momentum ist auf Seiten der Bayern, aber den Sack musst du trotzdem erstmal zumachen. Und von daher, ich glaube, also es ist ihnen schon zu wünschen, gerade in was für einer Phase und Situation sie sich befinden. Diese Mannschaft, die wirklich wieder ein Gefüge ist, auch Vincent Kompany, ihm als Trainer wünscht man sich das auch einfach. Das war schon, würde ich behaupten, das wichtigste Spiel in seiner bisherigen Trainerlaufbahn. Und das dann eben auch zum ersten Mal nach 25 Jahren dann als Bayern-Trainer zu schaffen, wieder auswärts bei Real zu gewinnen. Da kann er sich schon wirklich selber auf die Schulter klopfen. Sein 100. Pflichtspiel, davon hat er, ich habe es mir aufgeschrieben, 76 gewonnen. Gute Bilanz.
Ja, ich würde allen mal empfehlen, nachzudenken oder das anders auszusprechen, nicht von 25 Jahren zu sprechen, sondern von einem Vierteljahrhundert. Und dann merkt man erstmal, was das ist.
Ja, das ist gleich ganz das, andere Wucht dahinter.
Ganz andere Wucht, merkt man ja. Erst, wie viele Jahre das sind. Ja. Lustigerweise beim Bankett nach dem Spiel war ich auf der Toilette. Jetzt kommen keine Toilettenwitze oder sowas, sondern es kommt eine Anekdote. Ich baue jetzt gerade
also
ein bisschen
den
vor.
Umschwung, den möchte ich jetzt einmal kurz.
Ja, ich war auch überrascht in der Situation. Hände gewaschen und wollte gerade raus und es war so eine Drücktür und ich wusste nicht mehr drücken oder ziehen und habe dann gemerkt, auf der anderen Seite steht auch jemand, der nicht weiß, ob drücken oder ziehen und dann geht die Tür auf, stand der Trainer vor mir. Vincent Kompany. Und dann hat er mich erkannt und grüß dich und haben wir eingeklatscht, so zwischen den Waschbecken. Und dann habe ich ihm kurz gratuliert und habe gesagt, tolles Spiel und habe ihn dann gefragt, also das war jetzt kein Recherchegespräch und war jetzt kein Interview, dürfen wir gar nicht auf dem Bankett, dafür ist es nicht da, sondern es war einfach nur eine nette Plauderei. Und dann hat er erzählt, ja, also er wird versuchen zu schlafen, aber es wird nicht gehen, weil er, auch aus der aktiven Karriere, das so behalten hat, nach den Spielen schläft er schlecht, aber vor den Spielen, da schläft er gut.
Die Nacht vor den Spielen, das habe ich auch mitbekommen, ist wohl die beste.
Das ist wohl die beste und das hat er mir so zwischen zwei Waschbecken erzählt und dann sind wir beide unserer Wege gegangen. Einfach sympathischer, toller Kerl.
Ja, aber ist vielleicht ja auch was man auf die Spieler dann auch überträgt. Diese innere Ruhe, den Tag vorher und dann eben auch diese Nacht vorher und dann am Tag selbst. Das ist genau, sicherlich auch etwas, was mit reinspielt.
Ich glaube, wenn ein Trainer eine Ruhe ausstrahlt vor so einem Spiel, also wenn ein Trainer selbst mit schwitzigen Händen in der Kabine sitzt oder steht, dann merken das die Spieler.
Ja.
Wenn die aber merken, da ist jemand da, der hat schon vieles erlebt oder alles erlebt und der nimmt uns bei der Hand und der, bei dem läuft es jetzt nicht flüssig durch die Hose, dann hilft es jedem Spieler.
Lass uns von dem fast 40-Jährigen, Vincent Kompany wird morgen 40 Jahre alt.
April.
Auch da gratulieren wir noch nicht,
gleicher
haben wir gelernt.
Gleicher Tag wie mein Vater. Dem darf ich nicht vergessen zu gratulieren. Erinnere mich bitte dran.
Ja, ich hoffe, dass du deinem Vater zuerst gratulierst und dann Vincent Kompany. Aber lass uns von dem fast 40-Jährigen zum 40-Jährigen Manuel Neuer gehen und über seinen Glanzabend im Bernabeu sprechen.
Der Spieler des Spiels.
Ja, jetzt haben wir ja durch die Analyse schon viel über seine Paraden gesprochen. Am Ende waren es 9 Stück.
Von wem redest du?
Von Manuel Neuer heißt er, glaube ich.
Ja, weil du seinen Namen nicht genannt hast.
Entschuldigung. Ja, Manuel Neuer natürlich, ja. Wahnsinn. Also, dass er das mit 40 Jahren nochmal auf den Rasen bringt, vor allem, wenn man dann das Spiel vorher angeguckt hat in Freiburg, wo ihm dann doch da dieser eine Patzer ja auch passiert ist, das zeugt ja dann einfach auch von einer so hohen Qualität, dass er ganz genau weiß, bei diesen Spielen, wo es wirklich drauf ankommt, dass er da nochmal diesen jungen, alten, im Sinne von früher alten Manuel Neuer auspackt, ist schon Wahnsinn.
Ja, war eine Glanzleistung, war wirklich top. Das ist das, was die Bayern sich wünschen fürs nächste Jahr. Und nicht umsonst hat dann Max Eberl in der Mixzone die Tür zur Vertragsverlängerung sperrangelweit aufgemacht.
Ja.
Also er hat ja bei uns im Interview im Februar noch gesagt, er muss so gut sein, wie er jetzt ist. Und das müssen wir jetzt gemeinsam rausfinden, ob er wirklich so gut ist. Und ich glaube, seit Dienstagabend wissen es alle Beteiligten.
Wir können auch gerne mal reinhören. Einmal eben Max Eberl, der sich zur Zukunft von Manuel Neuer geäußert hat und auch Alexander Pavlovic. Hören wir gerne mal bei beiden rein.
Der Manu möchte die Spiele jetzt im April machen und er braucht auch keine großen Argumente mehr liefern. Er soll einfach nur gesund bleiben, mutig bleiben und dann werden wir uns hinsetzen.
Der Vertrag von Manu läuft im Sommer aus. Habt ihr schon mal mit ihm geredet, gesagt, muss auf jeden Fall bleiben?
Nee, noch nicht, aber ich glaube, das werden wir noch machen.
Ja, Alex Pavlovic, ich musste ein bisschen dran denken an die Club-WM, als er auf Nachfrage gesagt hat, er wird jetzt dafür sorgen, dass Nick Woltemade zum FC Bayern kommt. Und genauso
hat gut geklappt.
Unbedarft und frisch und frech hat er dann gesagt, ja klar, Manuel Neuer bei der WM, immer. Mhm. Aber über das Thema Nationalmannschaft sprechen wir gleich. Aber es zeigt einfach, welche Wertschätzung Manuel Neuer genießt. Und vor allem, wenn wir jetzt da bei Max Eberl in die Analyse gehen, was er gesagt hat, jetzt liegen alle Karten bei Manuel Neuer.
Ja.
Sein Berater war auch in Madrid, ist am Spieltag eingeflogen. Das zeigt ja auch schon, dass so ein bisschen Bewegung ist, dass man sich da ein bisschen auch rein räumlich und örtlich annähert. Und jetzt sind wir in der Phase, wo Manuel Neuer die Situation vorfindet, die Thomas Müller in der vergangenen Saison dachte vorzufinden.
Ja, ich habe teilweise ein bisschen immer ein Déjà-vu gehabt bei den Aussagen von Max Eberl.
Ja, aber diesmal, glaube ich, kommt da nicht mehr viel dazwischen. Also wenn Manuel Neuer sagt, ich mache weiter, dann werden die Bayern da den Weg bereiten, weil dieses Spiel gegen Real Madrid hat nochmal gezeigt, welche Kraft und welches Potenzial er hat. Und sowohl Vincent Kompany als auch Max Eberl haben ja gesagt, die aktuelle Lösung mit Jonas Urbich auf der 2 und Manuel Neuer als den väterlichen Freund, das ist derzeit perfekt. Und sowas will man natürlich nochmal ein Jahr weiterhalten. Jetzt kommt es aber darauf an, wie sich Manuel Neuer fühlt. Und da habe ich ihn ja gefragt, wie denn diese Verletzungen einzuschätzen sind, die er sich da zugezogen hat im Dezember, im Februar und im März.
Wie schätzt du denn diese mehreren kleinen Verletzungen, die du jetzt in den letzten Monaten hattest?
Ja.
Ist das irgendwas,
was überhaupt nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das diese Muskelverletzung, die hatten einen anderen Ursprung gehabt, weil ich was mit dem Magen und Darm zu tun hatte und dann war der Körper so ein bisschen geschwächt und deshalb habe ich unten diese Kleinigkeiten, das waren wirklich Sachen wie so ein Schnupfen da unten an der Wade, aber im Grunde genommen dauert das auch dann seine Zeit, bis ich dann auch wieder spielen kann, aber das andere mit dem Magen-Darm habe ich im Griff jetzt und da bin ich auf einem guten Weg.
Also wir haben gelernt bei Dr. Neuer, wenn es im Magen grummelt, kann man Schnupfen in der Wade bekommen. Er wollte natürlich erklären, es ist halt so, manchmal hat man Schnupfen und den trägt man so halt mit sich rum und so war es eben mit seiner Wade. Da hat er das bestätigt, was ich gesagt habe, diese kleinen Verletzungen, die werden nicht dazu führen, dass er die Karriere beendet. Was aber schon ein Thema ist, Vincent Kompany hat es mal gesagt, es ist schon beeindruckend, wie viel Aufwand Manuel Neuer immer wieder betreibt, um auf diesem Niveau zu bleiben. Und da kann es natürlich schon sein, dass er als Spieler irgendwann mal sagt, der Aufwand wird mir zu groß. Ich bin 40 und hüpfe nicht mehr so rum wie mit 18, 19, 20. Das wird mir zu anstrengend. Aber irgendwie, das erspüre ich nicht. Also irgendwie, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, er macht noch ein Jahr.
Ja, und vor allem, weil irgendwo auch ja dieser Cut einfach so radikal wäre. Jetzt auf einmal dann im Sommer kein Manuel Neuer mehr. Ich glaube auch nicht, dass er sich das selber vorstellen kann. Auf einmal dann eben nicht mehr diesen Sport professionell auszuüben, vor allem, weil er zeigt, dass das noch kann. Und wie du es gerade gesagt hast, sich durch diese Wehwehchen ja auch nicht aus der Bahn bringen lässt. Dass die Bayern wollen, steht, glaube ich, außer Frage. Dass man so einen Manuel Neuer braucht, steht auch außer Frage. Inwiefern spielt denn vielleicht der Verlauf der jetzt aktuellen Champions League-Saison noch mit rein? Was ist, wenn man die Champions League gewinnt mit Manuel Neuer im Tor? Glaubst du, das könnte vielleicht dazu führen, dass er sagt, okay, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist?
Ja, das wäre der Weg Philipp Lahm. Das wäre so das Modell Lahm, dass man am Höhepunkt quasi aufhört. Der hat es bei der Nationalmannschaft so gemacht, Weltmeister und dann zurückgetreten.
Ja,
es wäre natürlich, ich weiß nicht, ob das den Spielern immer so wichtig ist, dass man mit einem Erfolg abtreten muss. Man hat ja genügend Erfolge gehabt, aber es ist natürlich in den Geschichtsbüchern ist es immer ganz gut. Also könnte man schon vorstellen, klar, Triple und dann verabschiedet er sich.
Bevor wir noch mal ein bisschen auf den DFB dann zu sprechen kommen, die Fragen aller Fragen. Es hieß ja, er möchte warten, bis er 40 wird. Das ist jetzt, glaube ich, auch 2 Wochen her. Wann kommt denn endlich die Unterschrift? Wir hören gerne mal rein, was er selber dazu gesagt hat.
So, im Raum steht das natürlich auch deine Zukunft in München. Kannst du da schon sagen, wann es da eine Entscheidung geben könnte?
Ja, jetzt im Moment nicht. Ich meine, ich wollte eigentlich die Monate Februar, März dafür nutzen, um zu sehen, auf welcher Höhe ich bin, wie es mir geht. Ich war jetzt leider 2-mal angeschlagen gewesen mit meinen Muskelverletzungen in der Wade und das hat mir jetzt nicht in die Karten gespielt, aber wir haben alle Zeit der Welt, der Verein und ich und da sind wir entspannt.
Hat Manuel Neuer und der FC Bayern wirklich alle Zeit der Welt, Kumbi?
Ja, sie haben so viel Zeit, wie sie sich selbst geben. Also da gibt es ja keinen Druck von außen, weil wir haben es oft besprochen, die Torhüter-Konstellation ist ja für die Bayern komfortabel. Also ich kann mir schon vorstellen, so wie die Dinge jetzt liegen, dass das den April auch noch überdauert und erst die Entscheidung im Mai kommt. Also die Bayern sind da bereit dafür, so lange zu warten. Und Manuel Neuer ist durchaus bereit und gewillt, sich die Zeit zu nehmen. Ich glaube, man will auch nicht jetzt so sehr vom Sportlichen ablenken und nicht unbedingt jetzt vor dem Rückspiel gegen Real schon verkünden, dass er bleibt oder geht. Deswegen ist das auch wieder so eine Sondersituation, eine Manuel Neuer Sondersituation. Und in dem Falle haben sie tatsächlich viel Zeit.
Ja, und Max Eberl hat es ja auch selber anklingen lassen. Er hat ja gesagt, Manu will die Spiele im April spielen. Deswegen ist das vielleicht auch nochmal etwas, was er für sich selbst braucht, nachdem er eben ja eigentlich in der Zeit, in der er gucken wollte, wie weit kann ich mit meinem Körper noch machen, da war er dann verletzt. Jetzt ist er wieder zurück und jetzt stehen auch die wichtigen Spiele an. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das erst Ende April in Mai rein dann vielleicht verkündet.
Ja, und ich erinnere mich an das Interview nach dem Gladbach-Spiel, glaube ich, das ich mit Max Eberl geführt habe, der dann, das war ja noch vor dem 40. Geburtstag von Manuel Neuer, gesagt hat, nee, der 40. Geburtstag ist nicht der Zeitpunkt der Entscheidung, das kann auch länger dauern und so kommt es ja jetzt auch.
Ja, dann lass uns jetzt auch ein bisschen über den DFB sprechen. Es ist ja klar, dass nach so einem Spiel dann auch wieder die Fragen aufkommen, muss dieser Manuel Neuer mit zur Nationalmannschaft bzw. zur WM, Kumbi?
Ich habe während des Spiels schon einige WhatsApp und andere Nachrichten bekommen.
Ja.
Die einen haben mir gesagt, mach das Thema auf. Die anderen haben mir gesagt, das Thema wird aufgemacht.
Mhm.
Also mich ganz persönlich fängt das Thema an zu nerven, weil wir es jetzt schon so oft diskutiert haben, ob Manuel Neuer zurück in die Nationalmannschaft muss. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurück muss, weil er der beste deutsche Torhüter ist. Aber man muss sich ja mit der Realität auseinandersetzen und nicht mit der Welt, die man gerne hätte.
Mhm.
Und in der Realität ist es so, dass Manuel Neuer nur dann in der Nationalmannschaft spielen kann, wenn das der Bundestrainer will.
Ja.
Und wer sagt, das wäre alles ja gar kein Problem, der verkennt die Tatsache, dass das Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer als belastet gilt. Der verkennt, dass das Verhältnis zwischen Manuel Neuer und Alex Nübel als belastet gilt. Also da sind so viele Steine im Weg, die man wegräumen müsste, auf persönlicher Ebene auch, dass ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen kann, dass Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft im Tor steht.
Ja.
Vor allem würdest du dann Oliver Baumann damit absolut rasieren. Und man darf auch nicht vergessen, Manuel Neuer wäre wahrscheinlich nur dazu bereit, wenn der Bundestrainer zu ihm kommt und ihn darum bittet und aktiv darum bittet.
Mhm.
Und ich kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass Julian Nagelsmann anfängt, da geradezu zu betteln oder sowas, Manuel, bitte komm, sondern Julian Nagelsmann hat seinen Plan und der heißt Oliver Baumann. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Manuel Neuer bei der WM im Tor steht und deswegen ist diese Diskussion eigentlich eine Luftdiskussion, eine Luftnummer.
Einbahnstraße irgendwo ja auch, also weil eigentlich schade, dass man direkt sagen kann, wird nicht passieren, weil Manuel Neuer wird nicht zum Hörer greifen und der Bundestrainer wird es auch nicht tun. Und eben, weil sie vielleicht auch eben ein bisschen diese persönlichen Indifferenzen haben, dass man ihn sportlich brauchen kann, ist ja wohl klar, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also das würde auch nochmal so kurz vor einer WM, jetzt hat er auch die Testspiele gar nicht mitgemacht, was vielleicht Manuel Neuer auch nicht brauchen wird, aber trotzdem, was ist das denn für ein Zeichen, auch an die anderen Torhüter, kurz vor knapp dann nochmal umzuschwenken. Das kann sich auch ein Julian Nagelsmann gerade gar nicht leisten, was er jetzt alles schon medial irgendwie breitgetreten hat, das Fass auch noch aufzumachen. Also da ist so viel, ja, da ist so viel Verwurstelung irgendwie drin in allem, dass es eigentlich schade ist, dass man den besten Torhüter der Welt nicht mit in die Nationalmannschaft nehmen kann.
Ja, zumindest den besten deutschen Torhüter der Welt. Ja, du hast es mit dem Hörer angesprochen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder greift Manuel Neuer zum Hörer und sagt, Julian, ich bin bereit, ich will zur WM. Wird nicht passieren. Also ein Manuel Neuer biedert sich nicht an.
Ja.
Oder der Bundestrainer greift zum Hörer und sagt, Manuel, ich bin verzweifelt, bitte, bitte, komm doch wieder zurück in die Nationalmannschaft. Auch das wird nicht passieren, weil ein Bundestrainer nicht bettelt.
Mhm.
So, was, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich Julian Nagelsmann vom medialen oder vom Expertendruck so einschüchtern lässt, dass er umknickt oder umfällt. Gab mal Berti Vogt, der nach all dem medialen Druck Lothar Matthäus wieder zurückgeholt hat in die Nationalmannschaft. Das wird Julian Nagelsmann nicht passieren, weil wir wissen ja, er hat ja nach dem Ghana-Spiel gesagt, medialer Diskurs und Expertenmeinungen tun nichts mit ihm, machen nichts mit ihm. Mhm. Er macht sein Ding.
Ich habe eine Userfrage zu dem Thema bekommen, die ich ganz interessant fand. Wer Manuel Neuer Teil der deutschen Nationalmannschaft, also jetzt aktuell, wenn Julian Nagelsmann nicht Bundestrainer wäre?
Ja, kurz.
Weil du diesen Disput angesprochen hast. Ist das wirklich der einzige Grund, warum damals eben Manuel Neuer dann auch gesagt hat, die Tür ist zu und die wird jetzt auch nicht mehr aufgemacht?
Nein, nein, also der Rücktritt von Manuel Neuer war jetzt nicht ein reiner Rücktritt, weil es vielleicht Differenzen zwischen ihm und dem Bundestrainer gibt, sondern das hat ja auch so seine altersbedingte Situation gehabt und er wollte sich ja auch auf den FC Bayern konzentrieren und auch damals war das Thema Alter ja beherrschend und bestimmend, dass er,
aber die mögliche Rückkehr, die spielt er jetzt mit rein.
Ja, ja, also jetzt, wenn es um die Rückkehr geht, sagen wir es mal so, unter einem anderen Bundestrainer wäre die Rückkehr wahrscheinlicher, als sie jetzt unter Julian Nagelsmann ist.
Alles klar.
Das mag schon sein. Ist kein Automatismus. Also ich sage jetzt nicht, wenn, keine Ahnung, wen können wir noch als Bundestrainer aufrufen? Nico Kovac, Peter Neururer, Vincent Kompany, Thomas Tuchel.
Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp, wenn da einer Trainer wäre, Bundestrainer wäre, da wäre eine Rückkehr von Manuel Neuer wahrscheinlich leichter als unter Julian Nagelsmann. Ja.
Ja, und am Ende hat auch Manuel Neuer am Mikrofon bei euch ja auch nochmal gesagt, wir müssen diese Türe doch jetzt nicht nochmal aufmachen. Es reicht, dieses Thema ist abgeschlossen und ich konzentriere mich auf die Bayern.
Ja, aber als professionelle Spurensucher haben wir natürlich immer wieder das Wort gehört aus seinen Sätzen, das ist jetzt kein Thema für
mich. Das habe ich auch mir gedacht und habe mir gedacht, ich würde es nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Sollen wir mal reinhören und dann könnt ihr da draußen ja auch gerne mal euch eure eigene Meinung bilden. Ist dieses Jetzt, was Manuel Neuer jetzt dann eben gleich in seinem O-Ton immer wieder betont, ist das wirklich ernst zu nehmen oder nicht?
Jetzt stand Alex gerade hier, wir haben ihn gefragt, ob er gerne mit dir bei der WM spielen würde. Er hat ja gesagt, dass wir auf Manu nie verzichten wollen. Was sagst du?
Sollen wir das Thema jetzt aufmachen wieder? Nein, also ich glaube, wichtig ist für uns, dass wir hier mit Bayern dieses Spiel gewonnen haben, dass wir versuchen, dieses nochmal zu bestätigen im Rückspiel und das ist entscheidend. Und alles andere zählt für mich jetzt überhaupt nicht.
Ja, wir brauchen das Thema jetzt überhaupt nicht aufmachen. Wirklich. Also, wo haben wir denn gespielt heute? Das war ein sensationelles Spiel hier. Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Also, es ist alles entspannt. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern.
So, das ist wieder so der klassische Fall. Das Ohr hört, was es hören will. Wenn man jetzt unbedingt will, dass Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurückkehrt, dann kann man sich natürlich darauf festlegen und sagen, der hat doch jetzt gesagt, jetzt ist es noch kein Thema für ihn. Jetzt will er sich konzentrieren auf den Bayern, auf den FC Bayern. Jetzt ist das noch nicht zur Diskussion. Wollen wir das Thema jetzt aufmachen? Im Umkehrschluss, nachher. Nachher können wir es wieder aufmachen. Nachher können wir drüber sprechen. Wenn man das aber nicht hören will, wenn man möchte, dass Julian Nagelsmann den Manuel Neuer nicht zurückholt, dann kann man dieses Jetzt beiseite schieben. Ich halte es für ein lustiges und unterhaltsames Diskussionsthema. Ehrlicherweise war mein erster Reflex war, dass ich mir gedacht habe, ja, die Tür ist nicht ganz zu. Aber
warum tut er sich nicht selber eigentlich auch damit einen Gefallen, sich hinzustellen und zu sagen, Leute, diese Tür ist wirklich zu?
Ja, also weil
das hindert ihn ja niemand daran, das wirklich einfach mal so klipp und klar auszusprechen. Da hätte er die Chance gehabt. Klar sagt er, müssen wir dieses Thema jetzt wieder aufmachen. Aber ist ja irgendwo klar, dass wir Medien das tun. Das ist ja für uns dann auch nach diesem Abend gefundenes Fressen gewesen. Und das ist ja irgendwo auch selbstverständlich nach so einem Abend. Und warum tut er sich nicht den Gefallen und stellt sich hin und sagt, nee.
Vielleicht findet er es ja auch lustig, wenn da ständig diskutiert wird. Es schmeichelt ihm natürlich. Also das ist das Gleiche wie bei Jürgen Klopp, der gesagt hat, lieber wird er mit dem Bundestrainerjob in Verbindung gebracht, als dass jeder sagt, bloß der nicht. Und so, glaube ich, geht es auch Manuel Neuer.
Ja.
Das gefällt ihm schon. Also ihm ist es lieber, wenn über ihn diskutiert wird, dass er gut wäre für die Nationalmannschaft, als wenn alle sagen, Gott sei Dank ist der Alte weg.
Ja.
Das glaube ich schon. Aber wie gesagt, wir haben uns ja im Kollegenkreis dann auch drüber unterhalten, über diese Aussagen, 10 Journalisten, 11 Meinungen. Also da gab es dann Kollegen, die gesagt haben, die Tür ist zu und dann gab es andere Kollegen, die gesagt haben, der lässt doch eine Lücke auf. ist ein kurioses und lustiges Diskussionsthema.
Glaubst du, beides wäre am Ende für ihn zu viel, also Nationalmannschaft und die Bayern? Am Ende ist es ja vielleicht viel wichtiger, sich nur auf die Bayern zu konzentrieren.
Ja, also das, wenn man sich jetzt mal den Zeitplan anschaut, am 31. Mai ist Champions League-Finale. Ja. Gut, da stehen die Bayern jetzt noch nicht drin. Aber am 1. Juni geht es für die Nationalmannschaft nach Chicago. Mhm. Also das wäre ein straffes Programm. Also er würde dann nicht sofort mitfliegen, sondern würde halt dann nachkommen. Aber es sind dann schon viele Spiele. Und er hat in der Mixzone in Madrid gesagt, ihm fehlen so ein bisschen diese Crunch-Time-Spiele jetzt. Also er hätte diesen Februar und diesen März schon gerne gespielt, weil es da Stück für Stück eben härter wird und man mehr Aufwand betreiben muss. Die hätte er gerne gehabt, um jetzt noch besser zu sein, als er eh schon ist.
Aber ich glaube, wenn man realistisch bleiben möchte, DFB nein, Bayern eher ja. Ich glaube, die Bayern, die tun da gerade wirklich alles dran, mit diesem Manuel Neuer nochmal zumindest für ein Jahr zu verlängern. Ja. Und es wäre auch für die Entwicklung für Jonas Urbich sicherlich nicht schlecht.
Das ist richtig. Um das abzuschließen, wenn Manuel Neuer wirklich bei der Weltmeisterschaft im Tor der Deutschen stehen würde, wäre das ein Wunder.
Ja.
Aber wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
Dann letzte User-Frage. Gerne einmal zu Jamal Musiala. Muss er sich gerade zu viel Kritik anhören, was so ein bisschen sein Comeback angeht? Ist er für dich schon an dem Punkt, wo er sein sollte von der Fitness her?
Nee, er sollte schon weiter sein. Also der Plan war, dass er weiter ist. Er wollte im Dezember schon spielen, die Bayern haben mit Januar gerechnet und eigentlich war der Plan schon so, dass er im April mindestens wieder bei 80, 90, vielleicht sogar 100% steht. Mhm. Da hinkt er hinterher. Dass er dafür kritisiert wird, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, wirklich. Und ich persönlich habe mich ehrlicherweise schon darum bemüht, das alles einzuordnen und richtig zu bewerten. Also er hat jetzt, glaube ich, von mir die Note 4 bekommen, weil es natürlich schon ein bisschen gestopselt war teilweise, aber ich habe dann eben dazu geschrieben, mehr ist halt einfach nicht drin derzeit. Ja. Und man kann, glaube ich, von ihm derzeit auch nicht mehr verlangen, weil die Verletzung eben so kompliziert war, weil sie so langwierig war, weil es eben Rückschläge gab. Da darf man dann über Jamal Musiala nicht zu sehr herziehen. Also man darf das analysieren und bemerken und diagnostizieren. Okay, da ist ein Spieler noch seiner Bestform hinterherhinkend, aber kritisieren, da wäre ich, also für mich habe ich das jetzt ehrlicherweise nicht gemacht.
Und ich glaube, Jamal Musiala ist selbst der Erste, der gerne weiter wäre, der gerne in dieser heißen Phase, in diesen Champions League-Spielen der eigenen Mannschaft weiterhelfen wollen würde. Reicht es für ihn, für die WM oder steht das außer Frage?
Ich bin kein Doktor. Also rein zeitlich gesehen reicht es schon noch zur Weltmeisterschaft, dass er mitfliegt. Die Frage ist, welcher Faktor kann er dann sein?
Ja. Ja, ist natürlich die Frage, ob ein Julian Nagelsmann einen Jamal Musiala auch gerne nur für die letzten 20 Minuten reinnimmt, weil auch da hat er doch
Dennis Undorf.
Da hat er doch Dennis Undorf. Weil selbst da kann Musiala sicherlich noch helfen, weil sportlich gesehen wissen wir alle, wie gut er ist.
Wie gut er sein kann.
Sein kann, das stimmt. Noch wird auf jeden Fall wieder zurückkommt an diesen Punkt. Kumbi. Vielen Dank dir.
Das war's
schon
wieder.
Vielen Dank euch da draußen für eure Fragen. Und aber bitte weiter fleißig kommentieren, abonnieren, Sternchen dalassen. Und wenn ihr auch wollt, könnt ihr gerne hier in die nächste Folge rein. Schickt uns eine Nachricht ans Babofon. Oder ihr könnt uns auch bei Instagram eure Fragen stellen, wie ihr wollt.
Genau. Und noch der Hinweis bei Spotify. Da werden keine Kommentare gelöscht, weil es jemand mir vorgeworfen hat, sondern die werden von einem Kollegen erstmal freigeschaltet, weil wir natürlich auch schon Kommentare hatten, die ein bisschen unter die Gürtellinie gehen. Aber kritische Kommentare werden auch freigeschaltet. Ihr müsst halt dann nur ein bisschen warten.
Und wir versuchen uns natürlich auch den kritischen Kommentaren zu stellen. Das hattest du ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht, von daher.
Ja, ja, klar. Ja. Also dafür, also das ist ja.
Ja, dafür ist es ja auch
da. Ein Mann, der sich anmaßt, Fußballern Noten zu geben, muss es auch aushalten, wenn er böse Nachrichten bekommt. Also da bin ich, solange es sachlich fair ist, bin ich da der Letzte, der sich beschwert.
Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Am Mittwoch spielen dann die Bayern. Jetzt spielen sie natürlich erstmal gegen St. Pauli.
Ja, und wir haben leider Gottes, vor lauter Real haben wir gar nicht über das tolle Spiel in Freiburg geredet, über dieses Räuberspiel, über dieses fantastische.
Können wir gerne auch noch kurz machen, wenn du magst.
Ja, ganz kurz. Ich glaube, das hat den Bayern nochmal einen Schub gegeben, ja. Kurz vor dem Realspiel. Und es war natürlich ein Ausdruck dessen, dass Tom Bischoff gut schießen kann, rechts wie links. Mhm. Und es war einfach gut zu beobachten, dass die Bayern das, was wir von Real Madrid immer vorher gesehen haben, dieses locker bleiben, jetzt sind wir hinten, spielen wir trotzdem unseren Stiefel weiter, dass die Bayern das eben auch können in dieser Saison. Dass die nicht, also die haben ja jetzt nicht angefangen, die Bälle nach vorne zu schnalzen und vorne die ganzen Innenverteidiger reingestellt und vorne soll der liebe Gott helfen, sondern die haben einfach weiterhin Kompaniefußball gespielt und dann hat es geklappt. Das war eine Erkenntnis aus dem Freiburg-Spiel.
Und eine Szene, die mir auch hängen geblieben ist, die ich echt schön fand nach dem Tor, nach dem Treffer von Lennart Kahl, Last-Minute-Treffer, sind sie dann alle erstmal unter anderem auch Vincent Kompany zu Alphonso Davies gerannt, der ja da die Vorlage gegeben hat. Das sind einfach auch Szenen, wo du merkst, was für eine Mannschaft und ein Gefüge das einfach ist.
Der Trainer als erster Gratulant und Davies springt ihm da in die Arme. Ja. War auch ein
passiert auch nicht so oft, dass man nicht zum Torschützen rennt, sondern eben zum Vorlagengeber.
Ja, richtig, aber da merkt man halt, Alphonso Davies war natürlich für den Trainer ein bisschen greifbarer als Lennart Kahl, der irgendwo auf der anderen Seite des Spielfelds war.
Ja, aber das ist ja auch aufgrund seiner Geschichte eben jetzt, da er nochmal verletzungsbedingt wieder ausgefallen ist und eben wieder dafür kämpfen musste, dass er nochmal auf den Platz zurückkommt und dann eben diese wichtige Vorlage gibt auch noch. Es sind einfach schöne Szenen und da merkt man, wie es auch außerhalb des Platzes, wie gut da alles passt.
Bringt mich zu der Goretzka-Hose. Die du dir ja sicherlich jetzt gekauft hast.
Natürlich, die Bettwäsche habe ich auch schon, aber die hatte ich schon vorher.
Duschvorhang, Badehandtuch, Bettwäsche, Unterwäsche, alles jetzt im Goretzka-Style.
Ganz genau. Das ist, man kann es leider nicht sehen, weil man sieht mich nur.
meine Frau wird mich rausschmeißen, wenn ich mit der Goretzka-Hose daherkommen würde.
Nein, so weit ist es noch nicht. Aber natürlich auch schöne Szenen, dass sie sich den Spaß nicht nehmen lassen und dass untereinander einfach alles passt. Ich betone es gerne nochmal.
So wie es bei uns untereinander passt. Und damit ist diese Ausgabe der Bayernwoche beendet. Wir hören uns am kommenden Donnerstag. Das ist dann direkt nach dem Spiel in der Champions League. Viertelfinal-Rückspiel gegen die Königlichen aus Madrid.
Ja.
Und dann werden wir besprechen, warum sind die Bayern nicht weitergekommen oder wie toll, wie die Bayern weitergekommen sind.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Bis dahin. Ciao.